In der Reihe Zeitzeugen berichten über Rolf-Dieter Brinkmann ist heute zu Gast Peter Kromme in der Arbeitsstelle Rolf-Dieter Brinkmann. Lieber Herr Kromme, ich beginne mit der einfachsten Frage. Wie haben Sie Rolf-Dieter Brinkmann kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt als Klassenkamerad. Er kam, wie wir so sagten, von oben. Er war also sitzen geblieben.
Ja.
Er kam nicht mit dem großen Schwung seiner Klassenkameraden, die kamen in der Klasse 7. Er kam dann sozusagen extra, 2 Jahre später vielleicht. Ich kann das nicht mehr genau einordnen, ob wir 2 oder 3 Jahre zusammen in der Klasse waren. Jedenfalls dann bis zur Klasse 10. Und ich erinnere mich noch an die Prüfung von Student Eduard Hagen in Chemie, bei der er dann mündlich geprüft wurde, ob es nur eine 4 oder eine 5 wurde. Und alle in der Klasse wussten, wenn er auf eine 5 geprüft wird, wird er nicht versetzt und muss abgehen, weil das der zweite Sitzenbleiber denn gewesen wäre. Und dann ging es um einen chemischen Begriff, Na2, und er hatte keine Ahnung, hatte er überhaupt nicht. Und irgendjemand flüsterte ihm das vor und dann hat er NH2 verstanden. Sagte das auch, die Klasse stöhnte. Weil alle wussten, das war's.
Ja.
So, das waren die 3 Jahre. Kennengelernt habe ich ihn. Ich habe auch nie neben ihm gesessen, außer im Biologieunterricht 1 Jahr lang, weil wir dann in den Biologieraum gingen. Und da saß er neben mir. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo er unterm Pult, unterm Tisch seine Pfeife reinigte und mir so nebenbei erklärte, er betrachte seine körperliche pubertäre Entwicklung jetzt als abgeschlossen. Er war ja hat einen starken Bartwuchs und war auch pubertär viel weiter entwickelt als, glaube ich, wir alle.
Ja, er war älter, nicht? 1 Jahr oder 2?
Er war Jahrgang 40,
ja.
Da hatten wir aber ja mehrere von.
Okay.
Der richtige Jahrgang, sage ich mal, war 1941, so wie wir waren auch die meisten. Wir hatten 4, die waren noch von 42, die übrigens alle schon tot sind, die Jüngsten. Und einige, die von oben kamen hauptsächlich, wie wir so sagten, die waren älter.
Ja.
Und das war eben auch einer von denen, war auch er.
Mhm.
Nicht? Beim Abitur waren noch von den Anfangsschülern noch 11, da wir waren mal mit 45 angefangen in der Klasse 5, da waren noch 11 Uhr und die anderen 15 waren Seiteneinsteiger, wenige, die meisten von oben.
Mhm. Ja, und wie haben Sie ihn erlebt als Mitschüler oder als Mensch?
Er war im Unterricht durchaus auch aufmüpfig. Er war ungewöhnlich. Vor allen Dingen ärgerte ihn natürlich unser Religionslehrer Dr. Brandt. Dr. Eberhard Brandt. Im Nachhinein, vor 2 Jahren, hat mir nochmal ein geistiger Mitbruder gesagt, der sei ja nun sowas von verklemmt gewesen, was wir übrigens auch damals schon gemerkt haben. Ich will nur sagen, das Brandtsche Stauungsprinzip, das hatte was mit der Sexualität zu tun, das haben wir damals schon durchschaut, dass das einfach Quatsch war.
Mhm.
Und Brinkmann war ja ein Querdenker, wir wussten, dass er Nietzsche las, daraus machte er ja auch kein Hehl, dass er Nietzsche gelesen hatte und unser respektiert hat ihn eigentlich mit einer gewissen Ironie unser Studienrat Bruno Hund, bei dem wir damals Englisch hatten. Wir haben ihn später, da war er nicht mehr da, in den letzten beiden Klassen noch in Geschichte wieder gehabt, aber da hatten wir Englisch bei ihm. Und er sagte dann so mit einer gewissen Ironie, jetzt spricht unser Dichterfürst.
Aha, das heißt, es war bekannt,
ja,
dass er schreibt.
Ja, das war alles bekannt. Nein, er machte ja auch keinen Hehl daraus. Und wir können dann eigentlich gleich zur Rhetorika kommen,
mhm.
Weil er war in der Rhetorika und war auch da rebellisch. Ich kann mich noch erinnern, dass er von einem Buch schwärmte, was er gelesen hatte, von einem gewissen Jens Rehn, Titel Nichts in Sicht. Das war damals so seine Perspektive, mhm. Nichts in Sicht. Er hat alles abgelehnt und wollte auch abgelehnt werden. Ich durchschaue das nicht so genau, halte das aber für möglich. Er hat sich ja seine Feinde gesucht. Er ist Fechter und nachher wohl auch Köln, soweit ich das überblicken kann. Fechter war ja, wie man auch heute sieht, nie sein Gegner, sondern das war eher eine umgekehrte Rolle. Nicht? Er war eben gegen alles. Und in der Rhetorika hat er uns ja dann auch mal als alle, wir seien ja alle Onanisten beschimpft. Und dann gab es noch eine interessante Episode. Kennen Sie die Abfolge einer Rhetorikersitzung?
Ungefähr.
Ungefähr. Das begann also mit einer Deklamation, wo jemand ein Gedicht vortrug, was er am Abend vorher von dem späteren Korrektor bekommen hatte. Und Jochen Walter las dann dieses Gedicht, vielleicht waren es auch zwei, eins jedenfalls, vor, ohne uns den Autor zu nennen. Und dann hatte er das Gedicht vorgetragen und dann wurde eröffnet, das war ein Gedicht von Rolf-Dieter Brinkmann. Unruhe bei uns überall. Wir waren ja auch etwas fassungslos und konnten das auch gar nicht handeln, wenn ich das heute so rückblickend betrachte. Aber wir haben ihn ja akzeptiert, wir haben ihn ja nicht rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob es nochmal Initiativen gab. Das wurde aber nichts. Ich bin mir da nicht mehr so sicher aus Erinnerung, ob es mal Leute gab, die ihn ausschließen wollten. Jedenfalls war das überhaupt keine ernsthafte Chance. Und dann kam ja draußen vor der Tür Ludger Zinke als Theaterleiter. Er war der ältere Bruder eines Klassenkameraden von uns. Hatte ihn, und der Vater war ja Chef hier an der Pädagogischen Hochschule, Professor Zinke. Der hatte sich dann mit sicherer Hand, erstmal hatte uns Rhetorikaner auf draußen vor der Tür vorbereitet und begeistert. Ich habe das auch vor der Abstimmung gelesen und habe gesagt, das müssen wir machen. Und dann hat er uns Rolf-Dieter Brinkmann als Beckmann präsentiert. Das war natürlich toll. Der ging ja in diese Rolle auch auf. Und es gab nachher auch Lehrer, die glaubten, dass er durch die Darstellung des Beckmann, dass das auch auf seine persönliche Entwicklung großen Einfluss oder jedenfalls Einfluss gehabt hätte. Ich will das auch nicht ausschließen. Es war, er ging darin auf, wenn er dann am Schluss dieses gibt denn keine Antwort, so geht das, glaube ich, zu Ende. Das ging aber den Leuten an die Nieren, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, es hat ja so eine existenzialistische Note.
Ja, natürlich hat es die und das passte ja zu ihm.
Das passte,
nichts in Sicht. Wenn ich das jetzt mal so im Kontext sehe, passt ja nun ausgezeichnet dazu, zu dieser Perspektive gibt dann keiner eine Antwort. Und wir haben dann auch noch, damals gingen wir dann auch mit der Rhetoriker, mit der Theateraufführung regelmäßig jedes Jahr zur Lungenheilstätte nach Neunkirchen und führten das dort für die Patienten dort auf.
Ja.
Die haben, waren natürlich auch begeistert, obwohl da die Aufführung in, vor allen Dingen bei der Szene mit dem Theaterleiter, Theaterdirektor, das war damals Alfred Zoltmann, jedenfalls für die beiden aus dem Ruder ging, weil die sich dauernd kaputt lachten. Das war, ich weiß nicht, ob die Leute das gemerkt haben, das hat sich auch nachher wieder gefangen. Und Rolf hat da aber kräftig mitgelacht, also das muss man. Der hat da, diese Komik da, die war einfach da.
Also er war durchaus humorvoll, ne?
Ja, das konnte er auch sein. Jedenfalls, das war so eine Szene, wo er, die haben sich da auf der Bühne heimlich oder für ernsthafte Zuschauer, weiß nicht, wie die Patienten das gesehen haben, erkennbar kaputt gelacht. Ja.
Und gab es noch andere Auftritte außerhalb Neunkirchens, außerhalb Fechters?
Dann nein, auch? Nein, wir haben nur diese beiden Aufführungen gemacht. Nicht? Ja, ja. Und mit seiner Ende seiner Schulkarriere war dann ja auch die Karriere in der Rhetorika beendet. Im Nachhinein könnte man sagen, ein bisschen Pfeffer und Salz hat schon gefehlt, aber die Rhetorika war damals eine sehr stabile Institution und wir haben da auch munter weitergemacht. Ich bin nachher auch noch Vorsitzender gewesen. Ja, gut, das habe ich Ihnen auch schon mal erzählt. Wenn wir Bier trinken gingen, nicht? Er trank ja tüchtig mit, war ja, und wenn er dann betrunken war und wir abends nach Hause gingen, dann sang er in der großen Straße, es steht ein Soldat am Wolgastrand. Laut und deutlich, übrigens auch so Einsamkeit, nicht? Irgendwie fand er sich da in diesem einsamen Soldaten am Wolgastrand, wie er sich das vorgestellt hat, auch wieder. Das weiß er, da bin ich auch mal dabei gewesen, als wir da auf der großen Straße und er das dann da aus vollem Halse sang. Muss wohl irgendeine Seite an ihn zum Klingen gebracht haben, dieses Lied.
Und sollte auch ein bisschen provozieren, nicht?
Ach, sowieso
Leute in der Stadt.
Also provokant war er natürlich absolut.
Und wie schätzen Ihre Freunde das heute ein und Ihre ehemaligen Klassenkameraden?
Also wir sehen ihn alle, glaube ich, richtig. So rebellisch, aber von uns mit durchaus Empathie getragen.
Ja.
Wir haben alle Respekt vor dem, was er gemacht hat.
Mhm.
Ganz sicher. Keiner hat ihn verurteilt oder zieht über ihn her. Das gibt es nicht.
Ja,
das gibt es nicht.
Mhm.
Dort, wir sind immer, doch auch hier die letzten Gespräche noch mit, wie gesagt, noch zu 15 Kloppen, wo ich, nein, das ist, war immer der Respekt, wir haben ihn, keiner macht ihn nieder oder irgend sowas oder lästert über ihn, das gab es nicht. Nicht, wenn es was zu lächeln gab, dann haben wir da auch drüber gelächelt. Aber nein, das war, er wurde ernst genommen von uns, das haben wir schon. Und vielleicht auch sogar ein bisschen bewundert, weil wir noch nicht so weit waren wie er, körperlich und geistig in seiner Entwicklung. Da las er Bücher, da konnten wir den Namen Nietzsche nicht mal richtig schreiben.
Mhm.
Nietzsche.
Ja. Oder die Franzosen, die er las, Sartre und Camus und
alle. Ja, und Sartre war natürlich auch, etwas, womit er uns belatscherte, will ich jetzt heute mal so sagen, weil wir absolut, das war für uns eine Welt, mit der wir gar nichts tun konnten.
Ja.
Wir waren ja noch pubertär.
Mhm.
Und er hatte das ja nun erklärtermaßen abgeschlossen.
Vielleicht eine letzte Frage. Wenn wir von heute aus, auch aus der Sicht der Stadt Vechta zurückblicken, wie sollte Ihrer Meinung nach die Stadt mit dem Erbe Brinkmanns umgehen?
Also, erstmal, die Stadt war ja nie Gegner von Brinkmann. Und er war ein auch gewisserweise wegweisender, will nicht sagen bahnbrechender, aber er hat was bewegt in der Lyrik und in der Literatur. Und es ist angemessen, wenn eine Geburtsstadt, in der er auch noch lange gelebt hat, ja, und seine Schulzeit, seine relativ kurze, verbracht hat, wenn die ihn gebührend ehrt mit dem. Und also so viele so bedeutende Leute hat Vechta auch nicht, außer Andreas Hombeck, schon ein bisschen her. Also das halte ich schon für richtig. Dass Vechta das macht und diesen Mann steht, den sie nie abgelehnt hat. Und dass er Vechta mal bekriegt hat, da kann man mit leben. So viel Souveränität muss sein.
Ja, vielen Dank, Herr Kromme, für das interessante Gespräch.
Ja, und gerne,
das lustige Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja.